Die Kosmetikbranche verändert sich rasant. Neue Trends entstehen quasi über Nacht. Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und auch die Vertriebswege wandeln sich durch Onlinehandel und Digitalisierung teils dramatisch. Traditionelle Unternehmen müssen sich dabei immer wieder neu erfinden. Wie führt man aber ein Unternehmen durch diesen Wandel, ohne dabei die eigenen Wurzeln zu verlieren? Was bedeutet es, als Unternehmerin in einem Familienunternehmen in diesem Prozess Verantwortung zu übernehmen? Und warum braucht Deutschland dringend mehr Unternehmergeist? Diese Fragen bespreche ich heute mit einer ganz besonderen Gesprächspartnerin, Isabel Bonacker. Sie ist Unternehmerin und stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der Barbour Beauty Group, einem der führenden Kosmetikunternehmen Deutschlands. Los geht's, hier in der Chefetage. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier in der Chefetage, dem Podcast, in dem sich alles rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und Kommunikation dreht. Ich bin live neugeboren, wie du bestimmt weißt, und ich freue mich total, dass du auch heute wieder mit dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal reingeschaltet hast. Das ist natürlich dann noch fast cooler. Ich bin heute ganz, ganz tief im Westen von Deutschland und zwar in der wunderschönen Kaiserstadt Aachen. Also wenn ihr da noch nicht mal wart, das lohnt sich total, da mal hinzufahren. Es ist wirklich total toll. Und ich bin heute zu Gast bei der Barbour Beauty Group. Barbour kennen bestimmt viele von euch. Das ist ein führendes deutsches Kosmetikunternehmen und bekannt für seine Naturkosmetik, die, ja, so würde ich es ausdrücken, eher im Luxussegment angesiedelt ist. Und bei Barbour ist in den vergangenen Jahren echt viel passiert. Das Unternehmen ist rasant gewachsen und hat sich regelrecht selbst verjüngt. Und es ist ein echtes Familienunternehmen. Da gibt es also ganz, ganz viele spannende Themen, über die wir hier im Podcast sprechen können. Und deshalb freue ich mich wirklich total, dass ich heute eine der Gesellschafterinnen von Barbour hier als Gesprächspartnerin in der Chefetage habe. Sie ist gleichzeitig auch etwas wie, ja, man kann sagen, das Gesicht der Marke und rein formal gesehen stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats. Herzlich willkommen, Isabel Bonacker.
Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Das ist, ich sage das ja öfter, es ist immer so ein bisschen lustig, wenn ich bei den Menschen zu Gast bin für den Podcast, aber sie dann willkommen heiße. Das ist ja immer so eine etwas komische Zwischenebene. Also ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe gerade schon beim Reinkommen gesagt, also großartiges Gebäude habt ihr hier. Das ist wie so ein Bogen an der Straße. Wie war der Name? The Curve oder so ähnlich, sagte eine Kollegin gerade. Also es sieht klasse aus.
Ja, vielen Dank. Das sah nicht immer so aus. Also eigentlich ist das erste Gebäude ist eigentlich der Kubus, der rechteckige Kubus, den wir in den 70er Jahren bezogen haben. Und dann ist da immer so ein bisschen was dran gebaut worden. Und die letzte Ergänzung war eben dieses Bürogebäude, das eben heißt The Curve, weil es so geschwungene Profile hat vor der Fassade. Und wir fanden einfach, auch wenn es das Gewerbegebiet von Aachen ist, dass das für ein Beauty-Unternehmen wunderbar passt.
Schönes Gebäude für ein schönes Unternehmen passt. Absolut. Bevor wir auf Barbour kommen und auf die ganz vielen verschiedenen Themen, die wir haben, fangen wir doch erstmal an, dass wir über Sie sprechen. Wer sind Sie denn so ganz persönlich? Was machen Sie, wenn Sie mal nicht arbeiten?
Also ich fange trotzdem mit der Arbeit erstmal an, weil ich glaube, das Erste, was mir zu mir einfällt, ist, ich bin einfach Unternehmerin aus Leidenschaft. Und ich glaube, das war ich auch schon, bevor es irgendwie Unternehmerin hieß. Weil ich auch immer sage, Unternehmertum kommt von etwas Unternehmen. Ich war immer schon sehr umtriebig, habe mich engagiert, habe Sachen irgendwie auf die Beine gestellt und irgendwie passt jetzt ganz gut, dass ich jetzt auch eine berufliche Rolle in diesem Bereich habe. Und ja, ansonsten bin ich verheiratet, ich habe 3 erwachsene Kinder. Das ist auch eine Rolle, die mir sehr wichtig war und ist. Ja, und wenn ich mal nicht arbeite, das wissen hier im Unternehmen auch alle, dann bin ich ganz große Chorsängerin. In Frankfurt habe ich einen Chor, den Sizilienchor, bin ich auch im Vorstand, also auch da unternehme ich etwas und engagiere mich. Ja. Und das, der Dienstag ist mir wirklich, da ist Chorprobe und die ist mir heilig. Da habe ich keine Zeit.
Spannend. Das sind immer so die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Podcast-Aufnahmen, die dann plötzlich kommen. Ich war vor ein paar Tagen bei Kai-Boris Bendix. Das ist der CEO der Karl Kühne KG, also Gurken, Sauerkraut und sowas. Und er hat mir dann erzählt, dass er zu Hause eine Heimorgel hat. Und das Witzige ist, das ist für mich immer der Moment, wo ich überprüfen kann, ob mein Lebensgefährte meinen eigenen Podcast hört, weil der ist nämlich Kirchenmusiker und der hat nicht nur eine Orgel wie bei Kai-Boris Bendix, sondern natürlich auch einen Chor. Also musste ich gerade auch daran denken. Von daher viele Grüße. Mal gucken, ob ich eine Rückmeldung kriege. Ja, spannend. Ich würde natürlich total gerne einmal wissen, wie sind Sie hierher gekommen? Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie sind? Das ist ja das, was bei Führungskräften häufig sehr interessant ist. Und ich glaube, das ist gerade bei Ihnen auch sehr spannend, weil das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht so richtig vorbestimmt war, wie das bei so manchen Familienunternehmerinnen und Unternehmern ist, dass Sie mal in das Unternehmen eintreten. Vielleicht teilen wir das so ein kleines bisschen auf. Was haben Sie denn vor Babor gemacht?
Also nach der Schule hatte ich eigentlich den Plan, Journalistin zu werden. Ich habe auch schon so während der Schulzeit so für alle möglichen freiberuflichen Tätigkeiten ein bisschen Geld dazu verdient und so weiter und dachte eben, ich studiere jetzt Jura und dann werde ich Journalistin. Das war eigentlich der Plan. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, zur Mitte des Studiums, naja, also jetzt kann man natürlich über das schreiben, was andere machen, oder man macht es dann doch selber. Also ich war dann doch eher in dem Lager, ich möchte das irgendwie alles machen. Und ich habe daher das Jurastudium nach dem ersten Staatsexamen schon beendet. Das galt in der Familie mütterlicherseits, das sind alles Volljuristen, als totaler Frevel. Also ich werde auch regelmäßig immer gefragt, warum ich mein Studium abgebrochen hätte, was man bei einem Staatsexamen in Baden-Württemberg in Jura wirklich nicht sagen kann, zumal es ein gutes Staatsexamen war. aber ich habe dann beschlossen irgendwie, ich machen wir anders weiter und war dann tatsächlich bei einer Unternehmensberatung. Bei McKinsey war ich fast 5 Jahre, fand das super spannend. Ich kam jetzt auch, also ohne BWL-Background dahin, habe aber immerhin noch ein MBA dann noch in Fontainebleau draufgesattelt und habe mich da irgendwie ganz gut aufgehoben gefühlt. Dann kam aber irgendwie die Familienpause. Ich habe, wie gesagt, 3 Kinder und das lässt sich mit McKinsey nicht so richtig gut machen mit der vielen Reiserei und so. Und aber wie es dann halt so ist, dann als das kleinste Kind im Kindergarten war, hat es mich dann doch wieder sehr gejuckt, beruflich was zu machen. Und am Ende bin ich gelandet bei einem Social Startup, bei Ashoka, eine gemeinnützige Organisation in Deutschland, die sich um Social Entrepreneurship kümmert, also um ja Menschen, die wie ein Unternehmer ein soziales Problem lösen wollen. Das fand ich also so eine coole Idee, dass ich das super gerne 5 Jahre gemacht habe. Und da habe ich eben so tolle Unternehmer kennengelernt, sowohl in der Organisation als auch im Unterstützernetzwerk, das ich da ein bisschen aufgebaut habe, da ich gesagt habe, ja, also das ist ganz klar, ich muss Unternehmerin werden. Und dann habe ich mich ins Spiel gebracht beim Familienunternehmen.
Das klingt jetzt so ganz einfach. Ich habe mich ins Spiel gebracht beim Familienunternehmen. Also jetzt rollen wir das mal wirklich ganz eins nach dem anderen auf. Also erstmal, Sie sind in einem Teil der Familie gewesen, der jetzt nicht so ganz dicht an dem Unternehmen dran war. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie kann man das sagen?
Dazu müsste ich doch mal kurz unsere Governance erklären, weil sonst, glaube ich, kommt da keiner mehr mit. Wir haben eine Fremdgeschäftsführung hier im Unternehmen. Die haben wir übrigens schon seit der ersten Generation. Das ist vielleicht ein bisschen untypisch bei Familienunternehmen, weil da ganz oft, sagen wir mal, der Gründer ist dann am Geschäftsführer einer Gesellschaft oder sowas, oft auch noch in Generation 2. Bei uns war aber die erste Generation so, da gab es den Dr. Michael Babor, den Firmengründer. Und meine Familie kam eigentlich ins Spiel, weil mein Großvater sich als Investor beteiligt hat an dem Startup Babor. Also muss man sich das wirklich vorstellen wie so ein Private Equity Investor. Und weil das eben so war, er ist weder irgendwie der Erfinder hier irgendwie war, sondern nur der Investor, hat er mir gesagt so, ich mische da zwar mit, entscheide da mit, aber ich hole mir die Profis ins Haus. Also ich glaube einfach, dass ich die Expertise, die ich brauche, um dieses Unternehmen zu führen, am ehesten am freien Markt finde und nicht so sehr wahrscheinlich in der Familie. Und deswegen haben wir Fremdgeschäftsführung. Aber wir haben dazu eben einen Verwaltungsrat, der als Gremium sozusagen jetzt hier noch mitmischt. Aber wie es eben auch so ist im Familienunternehmen, das ist ja völlig frei, wie man das ausgestaltet. Wir sind ein sehr involvierter Verwaltungsrat. Also ich sage auch immer, es ist eigentlich kein Verwaltungsrat, es ist ein Gestaltungsrat. Also da sind wir sehr involviert. So, das mal ist das Setup gewesen. Und in der Generation vor uns waren in diesem Verwaltungsrat mein Vater und seine Schwester, also meine Tante. Und tatsächlich war es so, obwohl die beide jetzt mal die gleichen Befugnisse im Verwaltungsrat hatten, war es halt so, mein Vater hatte noch eine Fulltime-Karriere in der Pharmabranche und meine Tante war hier vor Ort, die lebte auch vor Ort, also die war natürlicherweise viel mehr involviert hier, hatte auch viel mehr Zeit reingesteckt, hatte vorher auch noch operative Aufgaben gemacht, bevor sie im Verwaltungsrat war. Deswegen war es schon, insofern, sag mal, war vielleicht mein Familienstamm sozusagen ein bisschen weiter weg, einfach weil sie super nah dran war, was auch gut war fürs Unternehmen. Aber deswegen war es auch klar, dass sie relativ früh schon über Nachfolge gesprochen hat. Es war klar, das wird ihr Sohn Martin, mein Cousin. Und mein Vater hatte das noch gar nicht thematisiert. Also es glaubt mir zwar keiner, weil als dann die Nachfolge anstand, war meine Tante 70 und mein Vater 75. Würde man ja denken, da hätte man das Thema Nachfolge schon mal thematisiert. War aber nicht der Fall, aus welchem Grund auch immer. Und daher muss ich schon sagen, also ich habe da wirklich angeklopft und mal nachgefragt, wie sieht's denn aus mit der Nachfolge. Weil, wie gesagt, für den Familienstamm meines Cousins war das klar. Und bei unserem war das noch überhaupt gar nicht angesprochen worden.
Und wie war die Reaktion? War das sofort klar oder hat er sich gefreut oder war es erstmal, dass man darüber sprechen musste?
Also das kam jetzt nicht ganz überraschend, würde ich sagen, weil zumindest meine Tante hatte eben schon, wie gesagt, in den 10 Jahren, bevor sie das dann exekutiert hat, auch schon Anteile übertragen und es war auch klar, wer es dann irgendwie wird aus ihr, von ihren 3 Söhnen. Und insofern war das Thema, also war das schon so im, stand schon so im Raum, würde ich sagen. Mhm. Und es war ja auch ein guter Move zu sagen, jetzt machen wir das sozusagen auch für beide Familienstämme gleichzeitig. Wir gehen gleichzeitig von der 3. in die 4. Generation. Also insofern war es dann, obwohl wir es vorher nicht thematisiert hatten, sehr schnell, sehr klar besprochen worden.
Jetzt würde mich interessieren, Sie waren vorher in der Welt der Juristerei, in der Welt von McKinsey und Co. Und plötzlich sind Sie in der Welt von Kosmetik und von Luxus. Und also ich finde ganz spannend, ich habe tatsächlich gestern eine Podcast-Aufnahme mit der Dr. Silvia Benzinger gemacht. Das ist die CEO von Seidensticker und die ist auch Juristin und die ist plötzlich in die Modebranche gekommen und musste sich da auch so ein kleines bisschen erst finden. Wie war das bei Ihnen? Ist das so, weil Sie vielleicht schon ja das über die Familie immer mitbekommen haben, war das dann ein kleiner Step nur oder ist das tatsächlich erstmal auch etwas gewesen, wo Sie dann reinwachsen mussten in diese ja wahrscheinlich vollkommen andere Welt?
Also ich bin natürlich selbst Beauty-Enthusiast und Verwenderin von den Produkten, natürlich auch von den Barbour-Produkten. Also insofern ist das jetzt kein Produkt, das einem jetzt total fremd ist. Mhm. Aber die Branche habe ich trotzdem nicht verstanden. Also das ist ja klar, wir kommen dahin, hat dann keine Ahnung. Aber wir haben uns dann für den Verwaltungsrat eben ein Mitglied gesucht, das aus der Branche kommt, auch also bewusst neu besetzt. So wir immer jemand hatten, der so ein bisschen die Industrie-Expertise da auch reinspielen konnte. Und mittlerweile haben wir uns die jetzt auch angeeignet. Aber so haben wir das ein bisschen gelöst. Und ich hatte so habe ich eine gute Schule durchlaufen mit McKinsey, weil da habe ich ja alle 4 bis 6 Monate eine andere Industrie vor der Nase gehabt.
Ja.
Und keine
ja.
Ahnung. Also ich habe Versicherungen gemacht, ich habe Banken gemacht, ich habe die Deutsche Post gemacht, ich habe die Baugenehmigungsbehörde von München. Also da ist jetzt es war Pharma, Konsumgüter, also querbeet. Und insofern hat es mich jetzt auch nicht wahnsinnig verschreckt, dass es eine Branche ist, die ich nicht kenne. Sondern, und auch als Jurist weiß man, jeder Fall ist anders, man muss wieder die richtigen Fragen stellen. Also ich glaube, das war eine gute Schule, um einfach zu sagen, gut, dann muss ich mich eben daran tasten, um das zu strukturieren und musste die richtigen Fragen stellen und dann wird man dem schon zu Leibe rücken können.
Ich finde es immer wieder unglaublich großartig, diese Art von Geschichten. Immer wieder höre ich hier in der Chefetage tatsächlich, dass Führungskräfte oder Unternehmer erzählen, dass sie so einen Moment hatten, wo sie mal etwas getan haben, was, sagen wir mal, gar nicht dem entsprach, was sie bisher gemacht haben oder wo sie sich in was Neues reinarbeiten mussten. Und dass das so eigentlich der Punkt ist, der dann auch ausgemacht hat, dass sie am Ende Erfolg hatten. Und wenn ich so ein bisschen, naja, sagen wir mal, wenigstens auf so manche Diskussionen heute schaue, wo viele Leute, glaube ich, nicht mehr so ganz dieses Bedürfnis danach haben, ganz viel auszuprobieren und vielleicht auch die Komfortzone zu verlassen und so. Ich habe immer den Eindruck, gerade bei den Unternehmern und Führungskräften, die das dann machen, das ist dann genau der Aspekt, der tatsächlich den ganz großen Unterschied macht. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, ich würde doch jeden ermutigen, das zu machen. Also ich spreche jetzt von meinem Lebenslauf, von Mosaikkarriere. Ja? Also nicht die Karriereleiter, die ist irgendwie klar, die lehnt man an, die fängt unten an und dann geht die Sprossen immer rauf. Sondern ich sage immer, das ist wie ein Mosaik. Ich habe am Ende dann irgendwann neben den roten Steinen den blauen Stein und dann daneben den grünen Stein gelegt. Und erstmal denkt man so, die haben miteinander gar nichts zu tun. Mhm. Aber wie es bei Mosaiken eben so ist, man tritt dann mal ein paar Schritte zurück, so ein paar Jahre später, genau. Ja. Und dann sagt man so, oh, das ist ja so ein Bild, ne, das da entstanden ist. Also vielleicht ist es auch manchmal erst später erst möglich. Aber ich würde da, also ich mache immer, wenn ich irgendwo an Unis bin und da zu Studenten spreche oder so, immer da, mach das, probier das einfach aus. Und ihr könnt jedes Mal wieder nochmal neu rechts oder links abbiegen. Und am Ende macht das alles irgendwie Sinn. Ich meine, selbst dieses, ich gehe zu einem Social Startup, nachdem ich bei McKinsey war, würde jemand sagen, hey, was ist denn das?
Ja, absolut.
Aber da habe ich Unternehmertum kennen und lieben gelernt. Mhm. Wenn man mal in andere Länder guckt, im ganzen angelsächsischen Bereich, da wird auch Liberal Arts studiert und nachher ist man irgendwie Investmentbanker. Ja?
Ja.
Ich finde das genau richtig, ehrlich gesagt. Und diese Art gleich von Haltung brauchen wir viel mehr jetzt hier in unserem etwas vielleicht verkrusteten deutschen Bildungssystem.
Mal schon mal gleich den ersten guten Impuls hier. Wir haben jetzt schon ganz viel über Barbour so am Rande angesprochen, aber ich glaube, vielleicht einmal für diejenigen, die jetzt sich noch nicht täglich damit beschäftigt haben, einmal ganz knackig, knapp zusammengefasst, was macht Barbour?
Ich starte immer gerne mit dem 3-Wort-Satz. Wir machen Kosmetik. Das ist mal so,
okay.
So, also einfach sind wir fertig. Nein, ich setze noch ein paar Sachen hinten dran. Also Herzstück unseres Unternehmens, die Marke Barbour, das kennen wahrscheinlich einige, steht für Expert Skincare Made in Germany und ist also eine Hautpflege, auf die Expertinnen vertrauen, vor allen Dingen Kosmetikerinnen in Kosmetikinstituten. Aber mittlerweile eben, da wir es einen balancierten Multi-Channel-Approach auch haben, sind wir auch vertreten bei Experten im Retail, im E-Commerce, am Flughäfen. Also mittlerweile sind wir damit in den Experten auch breiter aufgestellt.
Im Hotel habe ich es noch nicht gesehen. Im
Hotel sind wir auch,
Steigenberger in Berlin war das,
glaube ich. Überall eigentlich, wo auch Experten sind und sich dem Thema Haut widmen. Ja. Und das ist eben wie alles andere in der Barbour Beauty Group Made in Germany. Und genau dieses Fundament, dieser Qualitätsanspruch ist uns eben wichtig, dass wir das eben leisten können. Und auch zu Recht, also wir sind mittlerweile bei einer aktuellen kleinen Studie bezeichnet worden als die Nummer 1 professionelle Hautpflege in der EU. Das ist auch schon ziemlich spannend.
Okay.
Aber wir heißen eben Barbour Beauty Group, weil wir nicht nur die Marke Barbour haben, sondern wir haben auch noch Private Label. Also wir produzieren für Handelsmarken. Und auch für namhafte andere Dermatologen, Influencer, also auch deren Marken. Insofern sind wir etwas breiter aufgestellt als die Marke Barbour allein.
Spannend. Und das haben wir ja auch gerade schon gehört. Sie sind ein Familienunternehmen, wahrscheinlich nach wie vor. Und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Oder?
Wir haben es nicht vor, aber wir müssen dann die vierte Generation fragen, was sie vorhat.
Als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, fand ich das, was Sie gerade direkt schon am Anfang, das war einer der ersten Gedanken, den Sie geäußert hatten, als Sie über die Governance-Struktur gesprochen hatten. Da fand ich so bemerkenswert diese Konstruktion, die Sie hier haben. Also weil man hat ja teilweise, also ich habe jetzt ganz, ganz viele Familienunternehmen sowohl im Podcast gehabt, als auch, dass ich mit denen arbeite. Und ich erlebe meistens eigentlich immer eines von beiden, dass man einen geschäftsführenden Gesellschafter hat, also wirklich die eine Person aus der, entweder der Alleineigentümer ist oder Alleineigentümerin oder aus der Familie, oder Fremdmanagement und dann hast du irgendwo in einem Verwaltungsrat nochmal jemand aus der Familie, der mal mit draufschaut und das war's. Und ich habe das Gefühl, das ist hier so ein totales Hybridmodell. Sie sagten ja gerade schon Gestaltungsrat.
Ja, das trifft es ganz, ganz gut. Also es ist schon alles von den Satzungen her klar geregelt. Und wir möchten ja auch nicht irgendwie jetzt hier unseren Top 3 CEOs, die wir haben, hier auf den Füßen rumtreten, sondern wir treten oft einfach einen Schritt zurück und sagen, was ist denn das Beste für Barbour? Und dann muss man sich nicht irgendwie an irgendwelche, keine Ahnung, Verabredungen, Befindlichkeiten halten, wenn wir alle der Meinung sind, das ist das Beste für Barbour. Und so bringen wir uns dann eben auch ein und machen eben dann auch mal Sachen, von denen ich sage, die sind halt etwas unorthodox. Also um ein Beispiel zu geben, mein Cousin und ich haben im ersten Jahr, wo wir uns eingearbeitet haben, mit allen wichtigen Führungskräften zusammengesetzt, Stunde zwei zusammengesetzt. Und das ist ja immer die Führungsebene unter der Geschäftsführung. Also eigentlich eine, wo man nach dem BWR-Lehrbuch sagen würde, die berichten an die Geschäftsführung an uns. Und wenn wir mit denen sprechen, dann nehmen wir so ein bisschen die Geschäftsführung als Ebene raus. Aber es hat uns unheimlich geholfen, uns in das Unternehmen einzuarbeiten. Und so dann eigentlich beschlossen haben, das machen wir auch weiter. Das heißt tatsächlich einmal im Jahr sprechen wir mit dieser Führungsebene. Wirklich, da wird nichts aufgeschrieben, da wird auch nichts berichtet. Das ist einfach nur ein sich vertraut machen, auch mit den Mitarbeitenden, die jetzt dann einstehen für diese Aufgaben. Und ja, das ist auch nicht immer einfach für eine Geschäftsführung, dass wir dann da so einmal im Jahr rumturnen. Aber ich glaube, sie haben auch verstanden, dass da jetzt nichts passiert, was ihnen irgendwie schadet, sondern wieder das Unternehmen nutzt. Und deswegen machen wir das. Aber wie schon gesagt, das würde man jetzt nach der reinen Lehre so nicht machen.
Und wird das, also ist jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber wird das angenommen oder gibt es da auch Konflikte? Also, Leute das vielleicht sagen, ein bisschen gegenarbeiten. Also wahrscheinlich kriegen sie weniger davon
eben
mit.
Nicht,
aber
dass ich wüsste, muss ich jetzt sagen. Ich glaube, am Anfang, glaube ich, wussten vielleicht viele nichts damit anzufangen. Aber es ist ja mittlerweile schon sehr geübte Praxis. Jetzt seit 10 Jahren machen wir das.
Ja.
Und wir haben ja so einen Führungskräftecoach, der irgendwie sagte, also ja, also eigentlich würde man ja nur abraten von so einer Vorgehensweise, aber er hat auch mit den Mitarbeitern da Kontakt und sagt einfach, dass irgendwas ist da gut und richtig dran. Es ist irgendwie. Und wir müssen ja auch, als mein Cousin und ich, als jemand, der jetzt nicht jeden Tag vor Ort ist, auch nach Möglichkeiten gucken, wie kann man denn ein gutes Bauchgefühl entwickeln für das, was hier so vor sich geht und was da auch so der Führungsnachwuchs ist. Und wir haben so das Gefühl, wir brauchen das einfach, um die Hände drumherum zu kriegen. Wenn wir das nicht hätten, würde uns da echt was fehlen. Am Ende muss man das abwägen.
Ja, absolut. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Gegensatz zu dem, was Sie dann früher gemacht haben. Wahrscheinlich bei McKinsey und ähnlichen Beratungsfirmen würde wahrscheinlich eher so die reine Lehre vertreten werden. Und die
da bin ich ziemlich sicher, genau. Wobei, was ich jetzt schon mal bei McKinsey eben auch gelernt habe, so man muss einfach immer Fragen stellen. Also man muss einfach, man muss die Antworten nicht haben, aber die Fragen muss man haben.
Das und ist manchmal schon schwer genug, ne?
Das ist schon schwer genug und ich finde, bin ich eigentlich durch eine gute Schule gegangen. Also wie gesagt, McKinsey, immer Fragen stellen, Problem strukturieren und bei Jura auch festzustellen, jeder Fall ist anders. Also die Lösung steht nirgendwo. Mhm. Die muss man sich schon ausdenken.
Ja. Wie groß ist der Einfluss von weiteren Familienmitgliedern? Also jetzt Sie und Ihr Cousin sind an der Spitze des Verwaltungsrats. Bringen sich auch andere noch so stark ein wie Sie oder?
Also wir haben jetzt auf noch weitere Mitgesellschafter. Wir sind insgesamt 7 Gesellschafter und das sind vor allem eben unsere Geschwister. Also mein Cousin hat noch 2 Brüder und ich habe noch 2 Schwestern, die beteiligt sind. Und da haben wir das große Glück, dass die einfach absolut happy sind, dass wir das machen und dass wir das, glaube ich, auch ganz gut machen. Und wir bekommen wahnsinnig viel Rückendeckung und Wertschätzung von denen. Also da kann man nur sagen, das größte Geschenk ist tatsächlich, dass sie uns auch machen lassen und das alles mittragen, auch in Zeiten, wo es mal schwieriger ist. Und dann gibt es halt auch die Generation unserer Eltern, die jetzt, also mein Vater nur noch minimal, meine Tante gar nicht mehr beteiligt sind, aber die durch Instanzen sind. Meine Tante war über 50 Jahre im Unternehmen, mein Vater war 30 Jahre im Verwaltungsrat. Da sage ich immer, also das kriege ich gar nicht mehr hin. Habe ich zu spät angefangen. Und die sind natürlich auch Autoritäten, aber ich glaube, sowohl sie als auch wir wissen, die nächste Generation muss es eben auch so machen, wie es für die Zeit, in der sie agieren und wirtschaften, auch richtig ist. Und sie müssen es auch so machen, wie sie es für richtig halten. Und finden die immer alles gut, was wir machen? Nein. Sagen sie uns das auch? Ja. aber das gehört dazu. Ja. Also ich finde schon, dass sie beide gut geschafft haben, da auch es loszulassen. Und ich muss auch sagen, die Sachen, die wir dann auch umsetzen konnten, die waren auch überfällig. Die waren auch wirklich dran. Also vor 10 Jahren hatten wir eben den Vertrieb nur über das Kosmetikinstitut, also nahezu zu 100%. Und das Thema Internet, E-Commerce, ich meine, das gab es vor 10 Jahren auch schon.
Also das war noch nicht ganz neu damals.
Und das geht auch nicht mehr weg.
Ja.
Ja, insofern war das schon überfällig. Also ein paar Sachen waren dann gut, dass wir dann auch dann da Gas gegeben haben.
Ja, manchmal braucht es einfach frischen Wind, frische Ideen. Es gibt ja manchmal oder öfters Familienunternehmen, die so nach einer ersten Erfolgsperiode dann irgendwie so ein kleines bisschen, um es mal vorsichtig auszudrücken, verstauben. Also ich hatte tatsächlich mehrfach auch Beispiele hier, zum Beispiel Philipp Hitschler-Becker von Hitchies, der auch gesagt hat, als er das Unternehmen übernommen hat, war es völlig verstaubt. Und der hat das einmal radikal geändert, verjüngt sozusagen bei ihm ja, also so wirklich. Wie sieht das bei Babor aus? Gab es da auch so einen Prozess der Verjüngung?
Also ja, es ist so, allein wenn man mal sagt, wenn man nur über das Kosmetikinstitut vertreibt, erreicht man eigentlich die Zielgruppe mal 40 aufwärts. Und allein, dass wir jetzt auch jüngere Kunden haben, dass wir auch Männer haben, das sind alles Sachen, das ist natürlich schon mal eine Verjüngung per se. Ich möchte aber gar nicht irgendwie jetzt sagen, also ich würde jetzt nicht dahingehen sagen, das war so verstoppt, als wir es übernommen haben. Es war halt einfach nur so, das war halt organisch, hatte sich das dahin entwickelt. Und das war auch alles gut und richtig, soweit es eben war. Aber dann war es eben auch Zeit. Und ich glaube, wir haben da einfach ein tolles Asset übernommen, also wirklich eine schöne Marke und die Wertschöpfung am Standort Aachen, eine motivierte Belegschaft. Also ich glaube, wir hatten all the ingredients were there. Ja? Und jetzt machen wir es eben und die nächste Generation, vielleicht wird dir irgendwann sagen, es war irgendwie alles verstaubt und überfällig.
Bestimmt, irgendwann.
So be it. Ich glaube, man muss einfach daraus lernen, dass eben dann auch mal Zeit ist und man einfach jemand Neues ranlassen muss, dass das dann... Klar hat man gut aufgepasst auf das Schätzchen, das haben unsere Eltern getan und das tun wir jetzt auch. Und natürlich will man dann auch nicht irgendwie, dass dann den Bach runtergeht, aber ich glaube, muss ein bisschen Vertrauensvorschuss geben.
Ich kam halt auf das Verjüngen, weil ich hatte, wenn man sie googelt, dann kommt man sofort auf einen Pressebericht, wo sie als die Verjüngungsexpertin beschrieben worden sind. Das ist natürlich wahrscheinlich der Journalist, der das gemacht hat, der fand das wahrscheinlich ganz großartig, weil er diesen Karlauer zwischen den Produkten und dem Unternehmertum gefunden hat. Ich merke schon, dass Sie die Bezeichnung nicht hundertprozentig gut finden, so an der Reaktion.
Ich fand sie vor allen Dingen deswegen nicht gut, weil das so auf meine Person verengt wurde. Und das trifft es einfach nicht. Also wir sind hier, also mindestens mal mein Cousin und ich von der Inhaberseite schon mal 2. Ja? Dann haben wir unsere 3-köpfige Geschäftsführung. Dann haben wir ein ganzes Team von Führungskräften hinten dran und die ganzen Mitarbeitenden. Also ich finde, also jenseits von der Semantik, finde ich einfach die Zuspitzung auf so eine Heldengeschichte, eine weibliche Heldengeschichte. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Deswegen habe ich so ein bisschen gegrummelt, dass es jetzt immer noch ausgegraben wird. Aber das schreibt sich natürlich gerne, weil sie es auch gerne liest.
Ja.
Aber das muss ich immer wieder zurechtrücken. Bin auch froh, dass ich dann so eine Möglichkeit habe auf so einer Plattform, dass das einfach so nicht. Ich bin hier nicht die weibliche Superwoman, die hier einmal durchgerauscht ist mit ihrem Zauberstab und hat das alles verjüngt hier. Das stimmt einfach nicht.
Okay. Ich finde es sehr, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, angenehm, wenn tatsächlich eine Unternehmerin sich dann selber so ein bisschen an der Stelle zurücknimmt. Also so. Weil viele machen das ja genau das Gegenteil eher, ne? Also die sich dann sehr nach draußen auch produzieren und man dann vielleicht merkt, naja, ja, da waren doch noch andere.
Ja, aber es ist halt so, also wie gesagt, jetzt bin ich auch die einzige Frau jetzt mal auf der obersten Führungsmannschaft. Da war schon irgendwie auch klar, dass ich nach außen hin ist, auch da viel kommuniziere, macht mir auch Spaß und so weiter. Aber umso mehr muss man das eben manchmal auch noch ein bisschen ergänzen und korrigieren.
Absolut. Ja, finde ich gut. Ich glaube, ich weiß, das ist dann nicht verjüngen, sondern vielleicht verändern und transformieren. Eines ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aus dem Vorgespräch, ja tatsächlich so, dass das Unternehmen wirklich rasant gewachsen ist und sich vergrößert hat. Viel, viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat heute als noch vor 10 Jahren. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie haben Sie das geschafft? Aber dann frage ich das jetzt nicht auf Sie als Person, sondern Sie als Team. Ja. Wie wurde das gemacht? Weil das ist ja schon eine Leistung, also muss man ja sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Vor 10 Jahren hatten wir noch irgendwie 350 Mitarbeiter oder sowas, dann sind wir 1000. Wow. Und beim Umsatz ist es ähnlich, von 80 Millionen auf 260. Und das ist natürlich auch eine Wegstrecke. Jetzt kann man sagen, 10 Jahre ist auch ein bisschen Zeit. Also für uns war wirklich die größte Herausforderung, dieses Thema Vertriebskanäle irgendwie gut zu lösen und zwar auch wirklich balanciert und symbiotisch zu lösen. Weil, wie schon gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben früher nur über das Kosmetikinstitut vertrieben. Das war eine bewusste Entscheidung meines Großvaters. Der hat gesagt, ich verfolge eine Nischenstrategie, konzentriere mich jetzt auf das Markt der Profikosmetik, denn ich möchte lieber ein Großer unter den Kleinen sein, als ein Kleiner unter den Großen. So war das. Ja.
Ein schöner Satz.
Ein schöner Satz. Und das hat er sogar aufgeschrieben. Es gibt also wirklich noch Dokumente, wo er dann seine 10 Grundsätze der Unternehmensführung aufgeschrieben hat. Und mit der Überschrift die 10 Gebote.
Oh.
Und wer bibelfest ist, weiß, die sind in Stein gemeißelt. Ja.
Ja.
Aber natürlich wusste der nicht, was dann noch alles passieren würde mit Internet und E-Commerce und Kaufverhalten. Und heute ist es einfach so, möchte halt ein Kunde die Marke 24/7 erleben und eigentlich überall und everywhere. Und das gilt ja auch international. Und deswegen war für uns erstmal die große Herausforderung, okay, wir sind ein B2B-Unternehmen. Wir haben quasi mit anderen Businesses Geschäft gemacht. Und wie kommen wir jetzt dahin, dass wir da sind, wo der Kunde ist? Das klingt erstmal total trivial, aber das war halt bei uns nicht. Wir waren im Kosmetikinstitut und der Kunde war es nicht nur im Kosmetikinstitut. Ne? Und und das war eben wichtig, weil man dann auch sagen muss, als wir dann in andere Partizipationen gegangen sind, Parfümerien, Apotheken, Kaufhäuser, aber eben auch die ganze Online-Welt, dann ist man ja auf einmal nicht nur eine B2B-Marke, sondern eine B2C, ne, Business-to-Consumer-Marke oder sogar D2C, Direct-to-Consumer. Und das ist natürlich nicht, das ist mal nicht mit dem Schnips so gemacht. Also fürs ganze Unternehmen ist es eine riesen Transformation, weil man ganz andere Sachen machen muss. Ja. Also mal ein Beispiel zu geben, also sagen wir mal so eine Verpackung, so eine Umkarton, wenn der da bei der Kosmetikerin steht und ich komme von der Behandlung und sie greift ins Regal und sagt, mit der Creme pflegst du jetzt zu Hause weiter, dann muss da nicht viel draufstehen, sozusagen, theoretisch. Ja. Aber wenn es halt im Regal liegt und spricht, muss die Packung zu mir sprechen, dann muss ich da so Claims drauf machen, ich muss das lesbar machen. Also es ist einfach was völlig anderes. Und auch im Marketing, wenn man sagt, man als B2B-Marke inseriert man in einem Fachmagazin und bei B2C, D2C muss ich auf einmal Social Media machen.
Ja.
So, das war natürlich schon nicht so einfach. Und dann gilt es halt auch, diese ganzen Kanäle aufzumachen und gleichzeitig auch so auszubalancieren, dass unser Ankerkanal, die Kosmetikerin, dass wir die da mitnehmen. Weil wir wollten jetzt nicht sagen, wir gehen nicht mehr ins Kosmetikinstitut, wir wollten das einfach ergänzen. Und natürlich wollten wir da auch keinen verprellen. Und ich glaube, das Wichtige ist dann einfach, dass man sich da auch Zeit nimmt, viel Zeit nimmt und dass man viel kommuniziert, weil man nimmt ja erstmal denen sozusagen gefühlt was weg.
Ja.
Bis dann verstanden wird, die Marke wird moderner, die Marke wird bekannter, der Kuchen wird größer, dann kann man es wieder anders verteilen und wir rekrutieren auch aus Zielgruppen, die wir dann in den Kosmetikinstitut zuführen. Ja, ist eben wichtig, dass man das auch gut erklärt.
Ja.
Und entsprechend hat sich die Marke natürlich auch, sind wir jetzt immer weiter auch angepasst. Wir haben auch die Marke geschärft, haben wir gesagt, zum einen die Heritage herauszustellen, also wo kommen wir her und was ist das Besondere an Barbour? Und deswegen heißt der Claim ja auch Expert Skincare Made in Germany. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, wofür stehen wir denn? Also was ist denn unser Markenversprechen? Und da gibt es bei uns, wir nennen das die Trinity, also wir stehen für Performance, wir stehen für eine luxuriöse Texturen und wir stehen für Nachhaltigkeit. Mhm. Und entsprechend haben wir auch letztes Jahr ein Logo-Update gemacht. Unser Shop-Design hat sich angepasst. Also das ist schon, ja, ein längerer Weg von Markenentwicklung, dem man sich übrigens gerade den neuen Shop-Design im KDW Berlin angucken kann.
Sehr schick. Mhm. Ich dachte nur gerade von den 10 Geboten zur Dreifaltigkeit, zur Trinity. Also das scheint ja irgendwie so, drin zu sein.
Familie. Ja, ja. In Aachen sind alle katholisch.
Ich wollte gerade sagen, das muss die Region sein, ja.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass da unglaublich viel ja auch internes Change Management hinter steckt, wenn man das mal so mit diesem Begriff sagen kann. Also ich muss gerade dran denken, ich habe gerade einen Kunden, das ist auch ein mittelständisches Unternehmen, begleitet, die auch so oft in diesem Transformationsprozess vom reinen B2B zu einem mindestens auch B2C-Unternehmen sind. Und das hat intern zu unglaublich großen Widerständen geführt, selbst bei Menschen aus der Kommunikation, die gesagt haben, wir sind voll auf B2B spezialisiert und jetzt sollen wir uns da plötzlich an irgendjemanden wenden. Wie war das bei Ihnen? Mussten Sie da auch Widerstände intern überwinden? Also das Team.
Also ich glaube, Veränderung mag überhaupt
kein Kulturwandel,
mag ja kein Mensch. Ja. Also Veränderung mag ja kein Mensch, ja.
Genau.
Aber ich glaube, es ist schon zumindest gelungen, dass wir mit dem alten Modell nicht weitermachen können. Es war also auch klar, dieser Profimarkt, der wächst nicht mehr. Es ist eher so, dass es ein stagnierender oder auch schrumpfender Markt ist und unsere Kosten wachsen ja. Also ich meine, unternehmerisch ist eigentlich klar, da mache ich keinen Business Case draus. Ja. Also wir brauchen einfach Wachstum. Ich glaube, das war glaube ich schon vermittelbar. Und wie schon gesagt, wir haben uns nach innen hin ja auch Zeit gelassen, auch alle mitzunehmen und so. Aber natürlich, ich meine, bei so einem Wachstum und so einer Transformation, das bringt natürlich Wachstumsschmerzen. Wir haben ja auch eine Reorganisation gemacht.
Ja.
Aber dann findet sich auch nicht jeder an dem Platz wieder, wo er denkt, wo er sein sollte. Und dann sind die Prozesse teilweise nicht nachgezogen und so. Das ist
auch so wahnsinnig viele neue Leute, ja, die plötzlich miteinander arbeiten.
Sehr viele neue
Leute
auf einmal. Ja, da haben sich auch einige beschwert, sagen so, bei mir kommt einer auf dem Flur entgegen, kenne ich gar nicht.
Ja.
Und so. Also ich bin auch nicht sicher, ob wir das alles immer gut gelöst haben. Das ist aber nur einfach so, wenn man so eine Distribution aufmacht und da kommt der Umsatz, kann man nicht sagen, den nehme ich jetzt nicht. Da muss man den irgendwie wegarbeiten. Und nicht nur das, man muss ja das auch produzieren, wir haben ja die ganze Wertschöpfungskette da hinten dran und so weiter. Aber da sind wir schon mal an unsere Grenzen gestoßen, übrigens auch räumlich, weil wir einfach diese ganzen Mengen dann gar nicht mehr produzieren konnten hier. Und deswegen haben wir ein neues Werk gebaut. Das Barbau Beauty Cluster in Eschweiler, hier in der Nähe, 20 Kilometer von Aachen. Und so als wirklich Leuchtturmprojekt der Kosmetiker, können wir auch gerne mal drüber sprechen.
Auf jeden Fall gleich, so, super gerne, weil ich meine, Unternehmen, die jetzt noch aktiv hier in diesen Standort Deutschland rein investieren, das wird ja gerade gefühlt weniger, also von daher ist das vielleicht ein ganz, ganz großartiges Beispiel. Ich würde tatsächlich gerne noch ein letztes Mal auf dieser Transformation von wir sind nur in den Kosmetikinstituten zu, wir müssen plötzlich uns viel breiter aufstellen. Jetzt hat sich ja gerade, sagen wir mal, das ist vor 10 Jahren, war das auch schon da, aber in den letzten 5 Jahren nochmal dramatisch beschleunigt, wie stark Kanäle plötzlich Einfluss auf Konsumverhalten haben. Also besonders meine ich da gerade zum Beispiel TikTok. Also gefühlt entstehen auf TikTok Trends über Nacht, die auch komplett verändern, wie Menschen Produkte wahrnehmen, welche Produkte plötzlich in sind, welche Art von Produkten in sind, wie sie genutzt werden und Ähnliches. Ist das etwas, was Sie auch schon merken und wie stellt man sich auf sowas ein oder wie ist Barbo da aufgestellt?
Also der Beauty-Markt ist total fragmentiert. Also wir sehen immer wieder neue Marken. Übrigens sehen wir es auch wieder gehen. Also das kommt auch hinzu. Aber mit sehr viel Hype und sehr viel Vibes und so weiter. Mhm. Und wir sind halt auch auf Social Media überall jetzt auch vertreten. Wir setzen jetzt vielleicht, also wir versuchen eigentlich so eine andere Art von Hype zu kreieren, die eher aus unserer Legacy kommt. Also man nennt so die tradierten Marken auch Legacy Brands und haben es eigentlich so gelöst, dass wir sagen, wir haben unheimlich viel Heritage einbringen können und sind trotzdem am Puls der Zeit, weil wir zum Beispiel eben eine Art und Weise nachhaltig produzieren, da kommt keine von diesen Organic Brands mit, die dann sagen, keine Ahnung, wir spenden dann 1 Euro an Regenwald. Also wir machen reell haben unsere CO2-Emissionen in 5 Jahren halbiert. Also wir reden nicht pro Stück, sondern eine absolute Tonnage bei einem zweistellig wachsenden Geschäft. So,
wow.
Das ist dann, was wir dann einbringen auch an Innovation. Also wir denken der Innovation auch weiter. Das ist halt nicht nur das Produkt, sondern da gehört eben auch noch andere Sachen dazu. Oder wir haben zum Beispiel letztes Jahr unsere komplette Serie, die Dr. Barber-Serie, das ist unsere Cosmeceutical-Linie, komplett gelauncht und zwar mit einem wahnsinnig hohen Clean-Standard. Und jetzt denkt man immer so, Clean ist ja ganz einfach, ich lasse einfach Sachen weg. Ja, aber so einfach ist das natürlich nicht, sondern das sind ja alles Texturen und die müssen ja trotzdem irgendwie auch halten und die müssen stabil bleiben und die müssen auch vom Hautgefühl her stimmen. Also da muss es ist sehr, sehr, sehr komplex, Sachen rauszuformulieren, weil dann auch, das muss einfach alles noch miteinander funktionieren. Ja. Das haben wir eben auch geschafft. Das heißt, ich glaube einfach, mit unserer Produktphilosophie sind wir noch sehr, sehr aktuell. Und also der Erfolg gibt es uns ja irgendwie auch recht.
Ja, absolut.
Und dann können all diese Marken auch auftauchen. Gleichzeitig, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, produzieren wir ja nicht nur unsere eigene Marke Barbour, sondern wir produzieren einen Teil von diesen Marken auch. Also entwickeln die auch. Also haben auch was davon, sag ich mal, vereinfacht gesagt, wenn es erfolgreiche andere Marken gibt und wir scheuen das dann auch gar nicht. Also wir versuchen dann eher daraus ein Geschäft zu machen für uns.
Ich musste jetzt gerade, das ist zwar eine vollkommen andere Branche, aber ich musste gerade kurz an Froster denken. Da hatten wir den Mike Busse mal vor, ich glaube, 2,5 Jahren, das ist ein Vorstandsmitglied bei Froster, zu Gast. Und die hatten ja auch diese riesen Challenge, dass sie Sachen rausformuliert haben aus ihren Produkten und daran im Übrigen fast pleite gegangen sind, kurzfristig. Und dann danach aber plötzlich einen riesen Erfolg hatten, auch genau dadurch. Und jetzt basiert das da drauf.
Ja, genau, also wir sind da also ganz zuversichtlich. Und wie schon gesagt, mit diesen auch mal Fremdmarken haben wir jetzt auch so eine, unsere Einheit, die das best gemacht hat, auch ausgegründet. Die heißt jetzt Barbour Beauty Group, also BBG InnoLabs, die eben diese Erfahrung, unsere langjährige Erfahrung, solche Texturen auch zu formulieren, auch zu wissen, was muss man ausloben, wie muss man das darstellen, dann eben auch rauszugeben. Also wir sind da, tummeln uns da auf verschiedenen Feldern von Beauty.
Ja. Ich würde gerne den Bogen Richtung einem Thema bringen, was ich bei mir auch in meinem Claim sozusagen drin habe. Ich sage, wir reden hier immer über Leadership, Unternehmertum und Kommunikation. Und das ist Unternehmertum, das liegt mir auch immer sehr, sehr am Herzen. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Thema ist, was in Deutschland nach wie vor viel zu kurz kommt. Und vielleicht einmal so ein bisschen die Brücke dahin zu bauen. Sie hatten ja gerade schon erzählt, dass Sie hier nochmal massiv investiert haben, gerade in Deutschland, in der Region Aachen. Ist das eine unternehmerische Entscheidung gewesen oder ist das eine, weil Sie dem Standort so verbunden sind? Oder war das tatsächlich etwas, wo Sie auch aus einer unternehmerischen Sicht sagen, das ist genau das Richtige, das hier zu machen? Also worauf ich hinaus will, ist natürlich, der Standort Deutschland wird ja momentan doch ja sehr, sehr stark kritisiert.
Ja. Aber diese das Beklagen liegt mir nicht besonders, muss ich sagen. und am Ende, glaube ich, muss jeder Unternehmer eine unternehmerische Entscheidung treffen. Also es muss irgendwie der Business Case muss es irgendwie hergeben. Und ich glaube, wir haben das jetzt nicht gemacht, weil wir Aachen so schön finden, sondern das war schon ein ganz klarer Business Case. Für uns ist klar, dieses Made in Germany ist Teil unseres Markenclaims. Ja, und wir sehen auch, dass es international sehr gut funktioniert. Wir sind in 70 Märkten im Ausland, auch vor allem in den USA und China ganz groß unterwegs. Und da zieht das einfach auch. Und das wollten wir jetzt auch nicht hergeben. Und deswegen war für uns klar, wir produzieren weiter am Standort in Deutschland. Wir haben es allerdings natürlich so gemacht, dass wir auch für den Business Case gesagt haben, wir bauen eben sehr nachhaltig. Also dieses Gebäude ist gebaut nach KfW Standard 40.
Oha.
Also das gibt es ja eigentlich nur im privaten
Bausektor. Das habe ich noch nie gehört bei einem Unternehmen. Ja.
Genau. Und wir haben wahnsinnig viele Solaranlagen drauf. Wir haben Batteriespeicher vor der Haustür. Wir haben Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung. Also es ist ein super nachhaltiges Ding. Und auch versuchen eben darüber auch, sagen wir mal, einen hohen Grad an Energieautarkie, zumindest bilanziell, hinzubekommen. Das heißt, für uns war schon klar, also wenn wir hier bauen, dann müssen wir uns so ein bisschen autarker aufstellen, was das Thema Energie und Nachhaltigkeit aufgeht, dass es einfach auch ein langfristiges Investment ist. Aber das war ein Business Case. Also sicher ist es für uns auch wichtig, wir haben hier unsere Mitarbeiter in der Region, wir sind denen verbunden, das sind mittlerweile 1.000 Mitarbeiter, entsprechend 1.000 Familien, oft eben Familien, die hier arbeiten oder zweite Generation, die hier arbeitet. Das kommt sicher auch noch hinzu, weil da können und wollen wir uns auch gar nicht freimachen. Aber am Ende, sagen wir mal, war das eine unternehmerische Entscheidung. Und wenn das halt andere Unternehmen für sich anders entscheiden, muss man sagen, ist das nachvollziehbar. Ich höre beim Unternehmerkollegen eigentlich weniger jetzt irgendwie Klagen, sondern die sagen einfach, sag mal, gebt mir einfach mehr Raum für Unternehmertum. Und dann, da muss man einfach auch ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass die Leute da auch schon dann auch ganz kluge Entscheidungen treffen und dass man eh nicht alles vorschreiben muss.
Mehr Raum.
Das wollen wir gar nicht.
Ja, mehr Raum für Unternehmertum, das finde ich einen schönen Satz. Wie würden Sie das beschreiben? Was würde mehr Raum für Unternehmertum bedeuten?
Ja, also wir können jetzt wieder mit Bürokratie und so weiter anfangen. Mhm. Also haben auch mal ausgerechnet, was uns das, glaube ich, kostet, dass wir diese ganzen Berichtspflichten haben. Also das ist schon wirklich, das bindet schon auch Kapazitäten und das macht auch nicht so richtig Spaß. Und wie gesagt, wir haben das eh auch schon gemacht, bevor die Berichtspflichten kamen. Das nur mal so am Rande. Und das, glaube ich, würde anderen auch so gehen. Aber Raum heißt einfach, ja, mehr Freiheiten, das zu tun, was man eben dann mal ausprobieren möchte und wo man ein Geschäftsmodell daraus entwickeln möchte. Und dann das auch nicht so kompliziert machen mit der Administration, mit der Anmeldung, mit den Arbeitszeitregulierungen. Es ist ja in jedem Bereich ist es ja so, dass man erstmal nicht denkt, ach, ich lege jetzt mal los, sondern erstmal rennt man Wochen und Monate lang auf die Ämter, so ungefähr, als Startup zum Beispiel.
Ja, ja? Ich kenne das.
Ja, so, und das meine ich einfach. Einfach da Raum geben und eben auch bei Arbeitszeit, muss das jetzt auf Tagesbasis erfasst werden oder kann man eine Wochenarbeitszeit machen zum Beispiel, ja? Also es gibt für mich viele Möglichkeiten und im Bereich Arbeitskräfte, vielleicht muss ich auch als Staat es wieder interessanter machen, dass man bereit ist zu arbeiten und ins Büro zu kommen und was zu leisten. Weil wir alle, wenn wir die Ressourcen nicht haben und auch nicht die entsprechenden Infrastruktur, um dann ist es auch schwierig, die Arbeit zu erledigen. Also das meine ich mit Raum für Unternehmertum auch, dass mehr Sachen möglich sind, dass man mehr Sachen zulassen kann und dass man, ich glaube, wir haben schon kluge Köpfe hier im Land und auch wie das Innovationen aus Unis heraus dann irgendwie auch in die Welt kommen, dass wir nicht nur tollen Erfinder sind, sondern auch die Kommerzialisierung hinbekommen.
Ja, gerade halt ein Thema für Aachen im Übrigen. Ne?
Ja, auch das, genau. RWTH ist ja super. Ja. Also immer, dass man da einfach Hürden abbaut und es einfach leichter macht und einfach auch sagt, probier es halt aus und wenn es halt nichts wird, dann kann man es auch wieder einstampfen. Auch das ist ja total unüblich hier in Deutschland. Dann ist man
absolut,
ja gescheitert.
Absolut, ja. Da muss ich gerade dran denken, ich habe wer jetzt genau recherchiert, kann dann rausfinden, wann wir den Podcast aufgenommen haben. Ich habe heute bei LinkedIn ein Posting von Christian Lindner gesehen, der heute vor 10 Jahren im Landtag von NRW eine Rede gehalten hat, wo er von seinem Unternehmertum berichtet hat, wo er ja gescheitert ist. Und dann ging so eine höhnisches Gelächter aus einer Fraktion los. Und dann hat er so eine Wutrede gehalten und die ging damals dann viral, dass man in Deutschland eigentlich mal lernen müsste, dass man auch scheitern darf als Unternehmer, dass man sich was trauen können muss, ohne dass, wenn das schief geht, dass das dann eigentlich sozusagen so ein Malus ist, den man immer mit sich rumträgt. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das ist ja in anderen Ländern auch ganz anders. Also in den USA gehört das zum guten Ton, ja? Einmal bitte scheitern, ja? Damit es dann auch weitergeht. Und wir haben ja vorhin über Mosaikkarriere gesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe jedes Mal eine Entscheidung getroffen, wenn ich gescheitert war, aber sagen wir mal, auch scheitern heißt auch, das abhaken und das nächste Mosaik dann irgendwie dahinlegen und und am Ende hat es das Scheitern vielleicht gebraucht, um genau diesen Mosaikstein zu finden, der dahin gehört, der dann nachher das Bild gemacht hat. Also ich versuche immer eigentlich alle zu Unternehmertum zu ermutigen. Ich sage immer, das kommt von etwas Unternehmen. Also im Grunde erstmal bei sich im ganz Kleinen anzufangen, etwas zu unternehmen. Zu sagen, das ist ein Thema, da erkläre ich mich jetzt für zuständig. Und ich warte eben nicht drauf, dass jemand daherkommt, das für mich löst. Und dann, mal loszulegen.
Eigenverantwortung zeigen.
Und das wünscht mir ja auch hier im Unternehmen. Also wir versuchen ja auch hier im Unternehmen zu sagen, also auch Rollen aufzumachen, wo kann ich mitgestalten. Also ich hatte ja vorhin erzählt von diesen CO2-Reduktion über 5 Jahre auf die Hälfte. Das war zum Beispiel eine Initiative von unserem Sustainability Board, die sich eben mal über alle Abteilungen und Altersbereiche hinweg zusammengesetzt hatten. Wie können wir hier uns nachhaltiger aufstellen in der Barber Beauty Group? Haben die Green Agenda geschrieben, ein Teilbereich davon war die CO2-Reduktion und haben gesagt, okay, dann müssen wir erstmal messen, wo stehen wir eigentlich jetzt, haben wir getan und dann müssen wir Maßnahmen definieren, machen und wieder messen und machen und so sind wir da eigentlich hingekommen. Mhm. Und ein Nebenprodukt dieses Themas war, dass ein Mitarbeiter intern hier ein CO2-Dashboard selbst programmiert hat, wo wir tagesaktuell sehen können, wie unser CO2-Ausstoß der Corporate Carbon Footprint ist. Da haben wir auch einen tollen Preis gewonnen von der chemischen Industrie, Nachhaltigkeitspreis auf Bundesebene. Und danach riefen die alle an und sagten, boah, kann man das irgendwie kaufen? Wir so, oh nee, das haben wir so selbst überlegt, wo wir jetzt die Sensoren dran machen, die Zähler und wie wir das irgendwie verrechnen und so weiter. Und das ist eben auch Unternehmertum im Unternehmen, also Intrapreneurship. Ja. Und das finde ich auch toll.
Und das ging von den Mitarbeitern einfach selber aus. Das war nichts, was irgendwie vorgegeben worden ist.
Ich würde schon sagen, dass sozusagen auch die Geschäftsführung sagt, wir möchten sozusagen, das ist unsere Vision, da hinzugehen. Aber es war nicht so, dass die Geschäftsführung das definiert hat, sondern es hat diese Gruppe definiert.
Ja.
Und ganz ähnlich haben wir jetzt auch eine Gruppe, die sich zum Thema Diversity zusammengetan hat. Das sind so Impulsgeber und Impulsgeberinnen, die sich eben auch zusammengefunden haben, gesagt haben, okay, lass uns da mal überlegen, wo wir da besser werden können. Bei diesem ganzen Thema Diversity, Equity und Inclusion. Und wie gesagt, da gibt es auch sicher noch andere Möglichkeiten, wo man das machen kann.
Sprich, es heißt ja eigentlich, dass Unternehmertum nicht zwingend bedeutet, dass man Unternehmen hat.
Nee, genau. Das ist meine absolute Überzeugung. Und dass es in allen Bereichen gut tun würde.
Ja.
Und generell, sag ich mal, unternehmerisches Mindset kann ich auch als Beamter haben.
Ja. Okay, ja. Bestimmt.
Ja, ich meine, das ist natürlich sehr, mit verkrusteten Strukturen, das ist natürlich schwierig, es ist natürlich schwer. Ja. Aber ich finde, es ist also in so einer Struktur zu sein, ist keine Entschuldigung dafür, sich nicht zuständig zu erklären und loszulegen.
Das ist ich glaube, das werde ich als Zitat auf jeden Fall rausziehen, das ist großartig. Das ist, das müssen viele, viele hören. was würden Sie sagen, also Ich will jetzt nicht derjenige sein, der schwarz redet oder so. Ich glaube, wir haben viel zu viele Leute, die meckern über die Zustände und über die Rahmenbedingungen. Aber trotzdem, mein Eindruck ist ja schon, dass dieser Unternehmergeist, den Sie ja da so beschrieben haben gerade, das ist jetzt nicht gerade die vorherrschende Stimmung in Deutschland. Wie kommen wir da wieder hin? Oder ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren. Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir da mal waren. Also ich komme zum Beispiel persönlich, man hört es mir nicht mehr an, aber ich bin geborener Schwabe und gerade so Schwäbische Alb, da gibt es jede Menge so kleine Unternehmen, die irgendwann mal wirklich zu Weltmarktführern in ihrem Bereich, wo so ein schwäbischer Ingenieur saß und was entwickelt hat und dann wurde irgendwas ganz Tolles draus. Also da gab es mal richtig Unternehmertum. Aber irgendwie dieser Unternehmergeist ist gefühlt ja weg.
Ja, wir haben halt auch seit der Corona-Zeit erlebt, dass der Staat sich für immer mehr Sachen zuständig erklärt hat. Ne? Also ich ging so ein bisschen einher mit, das machen wir schon. Und die Eigenverantwortung und dieses, ich bin ja mal selbst für was verantwortlich, also ist einfach auch, hat sich dadurch auch reduziert. Also ich glaube, wir brauchen wirklich da ein anderes Staatsverständnis. Ich glaube, Unternehmertum wird ja von vielen auch immer so ein bisschen. Man hat so ein Bild von Unternehmer, das ist entweder der, keine Ahnung, der irgendwie einen Benz fährt und sich die Taschen voll macht aus dem Tatort oder es ist der Startup-Gründer. Aber es gibt ja ein riesen Kontinuum von Unternehmertum, was es alles sein kann. Und ich finde auch, ich meine, selbst ich habe doch spät Unternehmertum gefunden. Mir ist es doch auch nicht irgendwie nahegelegt worden. Es kam in der Schule nicht vor, es kam im Studium nicht vor, ich hatte auch keine Vorbilder, es gab keine Visibilität von all diesen Sachen. Und deswegen will ich auch gar keinen Vorwurf machen. Ich versuche nur einfach immer wieder zu erklären, eigentlich ist es for everybody. Und wir brauchen auch diese Art von, ich mache dann mal selber, aber da muss man auch gelassen werden. Das ist halt, deswegen sage ich, es geht das eine und geht um das andere auch nicht. Und ich glaube schon, ich sehe das eben auch mit so Leuten wie Verena Pauster, die jetzt für den Startup-Verband da tätig ist, die Stimme laut macht und die erfolgreichen Ausgründungen aus der Unternehmertum in München. Also es gibt ja wirklich viele Sachen. Wir müssen vielleicht noch viel mehr drüber sprechen und reden, damit die Leute auch sagen, oh, guck mal, das wäre doch was für mich. Im Grunde, bei mir war es dann genauso. Unternehmer getroffen, sage ich so, oh, das wäre eigentlich was für mich. Also selbst bei mir. Und ich habe mir wirklich Unternehmen im Rücken, wo man sagen könnte, also auf die hätte jetzt mal früher kommen können.
ich bin gerade im Überlegen, wo ich das gelesen hatte. Das war auf dem Weg hierher. Ich glaube, es war ein Bericht über Macron in Frankreich, wo berichtet worden ist, dass wenn es da irgendwie größere Exits gibt oder irgendwelche Startups Erfolg haben oder so, dann lädt er die sofort in den Élysée-Palast ein und dann wird das richtig groß zelebriert und gefeiert und ähnliches. Hier in Deutschland habe ich nicht das Gefühl, dass das jemals stattgefunden hat. Also vielleicht wirklich mehr feiern, mehr Scheinwerfer auf gute Beispiele.
Ja, und am Ende, glaube ich, brauchst auch so ein bisschen, ich finde, wir haben gerade in den letzten Jahren immer diese Polarisierung bekommen, so dass die Unternehmer und der Arbeitnehmer, so als ob es so eine echte Polarisierung, so ein Gegensatz, ne?
Gegnertum
im Sinne von, entweder macht der sich die Taschen voll und ich habe was davon. Also ich verstehe das immer alles gar nicht. Am Ende ist Wirtschaft, ist ja nicht irgendwie die Wirtschaft, das ist die Summe von allen, die sich da einbringen und beteiligen und mitmachen und das gilt ja auch für die Politik und die Gesellschaft. Das ist ja immer die Summe der Einzelteile. Aber wir haben in den letzten Jahren wirklich auch, sagen wir mal, eine Politik gehabt, die war, gelinde gesagt, unverständig für Unternehmertum. Mhm. Oder soll ich sagen, desinteressiert oder soll ich sagen, unternehmerfeindlich. Also es war schon auch so so ein bisschen eine Geisthaltung, die ist auch, die, würdest du sagen, die kam auch von oben.
Ja, kann, ja, definitiv. Ich hatte mit vielen von denen in meiner Politikzeit zu tun, definitiv. Ich glaube aber, es ist eine gesamtgesellschaftliche Stimmung auch. Ich muss gerade dran denken, ich hatte vor etlichen Monaten Miriam Wohlfahrt, die hat zwei Fintechs gegründet, hier zu Gast, und die hat es so schön beschrieben und hat gesagt, wenn man sich den Tatort anschaut in Deutschland, die Bösen sind immer Unternehmer. Also wenn irgendwo ein Unternehmer vorkommt im Tatort, dann weiß man eigentlich schon, das ist der Mörder.
So ungefähr. Oder der hat Dreck am Stecken.
Ne? Also was ist das für ein Bild, was da gezeichnet wird? Man müsste da allein da schon ran oder in die Schulen Unternehmertum reinbringen, viel mehr Planspiele vielleicht machen, Start-up-Spiele, ich weiß nicht was, also auf jeden Fall Unternehmertum in die Schulen tragen.
Ja, ich habe immer gesagt, meinen Kindern immer gesagt, du, und selbst wenn ihr euch jetzt engagiert, die waren dann Messdiener alle, ja, da erfahren die ja auch schon so eine Selbstwirksamkeit. Also einfach, man stellt fest, ich kann einen Unterschied machen, wenn ich jetzt was mache. Also ich lege wirklich Wert darauf, dass diese kleinen Dinge auch schon sind und dass man da eine gute Erfahrung mit sich selber macht und feststellt, ich selbst kann hier ein Problem einer Lösung zuführen. Kann aber ganz klein sein.
Ja.
Und vielleicht müssen wir das auch mehr haben. Also ich glaube einfach, das wird unter dem großen Begriff Selbstwirksamkeit ja immer auch gern diskutiert, aber ich glaube, dass das unheimlich eine tolle Erfahrung ist, die einen auch stärkt, sich auch sowas zuzutrauen.
Ja,
zu sagen so, oh, das mache ich jetzt mal.
Ja. Ja, und auch da sind wir dann, glaube ich, an manchen Stellen wieder dann doch bei Bürokratie wieder angelangt. Also ich muss gerade dran denken, in den USA ist es ja teilweise so, dass, also das macht jetzt nicht jeder Jugendliche um Gottes Willen, aber da gibt es doch durchaus Jugendliche, die sich dann ausprobieren mit ihrem eigenen Unternehmertum, die dann irgendwie mit dem Hochdruckreiniger ihrer Eltern irgendwie in der Nachbarschaft rumziehen und die Einfahrten reinigen und ähnliches. Ich glaube, wenn hier ein Jugendlicher das machen würde, da weiß ich nicht, besteht da Meisterpflicht? Keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall garantiert irgendwelche Dinge, die dann dagegen sprechen.
Ja, und dann geht uns einfach was. Das glaube ich einfach.
Ja, es ist schade. Also bin gespannt.
Nochmal, also ich möchte da gar nicht jammern.
Ja.
Ich bin immer zuversichtlich.
Positiv.
So, nein, weil es auch gar keine, es gibt aber keine Alternative dazu, nicht zuversichtlich zu sein. Sagen wir zu sagen, okay, war es nicht so gelaufen, wir sind jetzt nicht da, wo wir sein wollen, und let's take it from here. Aber zu sagen so, oh Gott, und wie soll das alles werden und wir sind auf dem absteigenden Ast und das wird auch nie wieder, glaube ich einfach nicht. Hat auch Deutschland schon zu oft gezeigt, jedes Land, dass dann auch wieder eine andere Welle kommt. Aber ich glaube schon, man muss die Probleme benennen.
Ja.
Weil, und auch ehrlich, und dann, glaube ich, muss man auch irgendwo in der politischen Mitte auch eine pragmatische Lösung finden. Also nicht immer
definitiv,
sagen, und wie gesagt, auch nicht immer den Maximalkonsens, sondern einfach sagen so, das ist jetzt good enough als Lösung.
Ja.
Damit gehen wir jetzt erstmal.
Ja.
Mal gucken.
Ja, ich bin sehr gespannt, aber das, was Sie ja vorher schon sagten, also dass es jetzt inzwischen ja immer mehr Stimmen gibt, die das auch nach draußen tragen, von Verena Pauster bis ich weiß nicht wer alles, wie beispielsweise Sie ja auch, ist ja ein Zeichen, dass da, glaube ich, sich durchaus was bewegt. Also ich glaube, wir können optimistisch sein.
Also ich glaube, dass die kollektive Gesamtstimmung schlechter ist als die Summe der individuellen Einzelmeinungen.
Sehr gut, da haben wir direkt noch ein Zitat für eine Social-Media-Kachel. Wir produzieren die hier am laufenden Band. Großartig. Kommen wir letztes Mal auf Barbour, wenn wir bei Unternehmertum sind. Da, finde ich, passt das Thema Unternehmenskultur dazu. Wir haben schon eine ganze Menge zum bisschen, glaube ich, immer angedeutet. Wie würden Sie Unternehmenskultur bei Barbour beschreiben? Gibt es eine?
Also man muss zumindest schon mal sagen, die nennen sich alle die Barbourianer. Ja, schon mal. Ja, also, wobei für die Private Label, die sagen, ach, wir sind die, haben noch eine eigene Bezeichnung für sich. Ja. Aber also sind sogar sehr facettenreich, weil wir haben diese drei verschiedenen Geschäftseinheiten. Dann haben wir natürlich nicht nur irgendwie, sagen wir, die Marketing-, Vertriebs-, Supply-Chain-Funktionen in dem Gebäude, wo wir jetzt sind. Wir haben den ganzen betrieblichen Bereich. Also wir haben sehr viel Kulturen. Und wenn Sie mal in den betrieblichen Bereich gehen, da sind dann irgendwie, keine Ahnung, 40 verschiedene Nationalitäten arbeiten dann da. Also es ist sehr facettenreich. Aber ich glaube schon, was alle verbindet, ist, dass man spürt, dass es ein Familienunternehmen ist. Und das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie so verbrämen. Aber ich glaube schon, dass der Mensch hier auch zählt und dass man da auch eine Nähe haben möchte zueinander, so ein Einstehen füreinander. Und Familienunternehmen ja auch mal langfristig, man könnte auch sagen nachhaltig, im Sinne von langfristig auch sich aufstellen, dass da eben auch viel möglich ist. Also ich glaube, und das ist ja auch, wird ja auch bestätigt, die Bevölkerung hat auch ein positives Bild von Familienunternehmen, ist das etwas, was, glaube ich, einen Wert an sich darstellt. Und es ist natürlich nicht mehr so, wie es mal war, als meine Tante irgendwie in ihrem Käfer noch die Mitarbeiter mit zur Arbeit genommen hat. Alles ein bisschen größer geworden.
Das wäre bei 1000 schwierig für Sie.
Das wird dann echt schwierig. Ja. Wobei wir auch Fahrgemeinschaften haben für Menschen, Mitarbeiter, die den betrieblichen Bereich in Eschweiler erreichen müssen. Also haben wir auch alles, ein Logistikkonzept da auch entwickelt. Ja, aber trotzdem ist eben diese Nähe uns nämlich wichtig. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum mein Cousin und ich jetzt nicht einfach nur die Eigentümer sind, die im Aufsichtsrat viermal im Jahr kommen, sondern wir wollen da eben auch nahbar sein und nah sein und das mitkriegen und uns auch kümmern und auf dieses Schätzchen irgendwie aufpassen. Und ich kenne auch viele Mitarbeiter ebenso. Ich gerade im Aufzug wieder einen eben getroffen. Wo ich sage, wir kennen uns, aber es hat unseren Namen gesagt, sage ich, ach ja, der so und so. Weil ich eben von den Jubilarfeiern eben auch dann oder Firmenfeiern mit denen auch in Kontakt bin. Und das sind schon Sachen, die mir auch persönlich besonders wichtig sind, aber ich glaube allen, die hier tätig sind.
Sehr schön. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ganz großartig. Dankeschön.
Hat mir auch gefallen. Ging viel zu schnell rum.
Ja, absolut. Dann bleibt mir eigentlich nur meine letzte Frage. Die bekommt ja jeder gestellt. Ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, dass Sie ab jetzt Stammhörerin der Chefetage werden, absolute Fan werden dieses Podcasts. Und dementsprechend können Sie sich natürlich auch jemanden wünschen, den wir mal anfragen sollen, den Sie hier mal gerne hören würden. Haben Sie einen Vorschlag? Haben Sie eine Idee?
Also, da ich Unternehmerin bin, finde ich, muss eine Unternehmerin sein, habe ich mir überlegt. Mir ist jetzt gerade immer wieder die Sana Röser aufgefallen, die einfach nicht nur Unternehmerin ist, also quasi in der Nachfolge bei ihrem Familienunternehmen, sondern sich eben auch engagiert, also etwas unternimmt. Die war ja schon bei den jungen Unternehmen schon in der führenden Rolle aktiv. Und aktuell ist sie gerade Mitinitiatorin einer Bewegung, die heißt Unternehmer in Bewegung. Die unterstütze ich auch. Die quasi überparteilich hinweg einfach sagt, lasst uns einfach uns bemerkbar machen und auch zeigen, dass Unternehmertum positiv für alle ist und dass wir diesen Mindset-Change brauchen und eine Leistungsbereitschaft. Also all die Themen, die ich jetzt auch ein bisschen positioniert habe, nach vorne bringt. Und das finde ich ganz toll, dass sie sowas gegründet hat und das auch sich engagiert neben ihrer unternehmerischen Rolle. Und ich finde, da ist sie ein ganz großes Vorbild. Ich glaube, die hätte einiges zu erzählen.
Dann werden wir das mal versuchen und sie einladen. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ja. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn ihr das interessant fandet, dann stellt sicher, dass ihr auf jeden Fall den Podcast schon abonniert habt. Also ich hoffe, spätestens jetzt ist das dann der Fall. Liked, rezensiert, teilt in eurem Netzwerk, was auch immer ihr könnt, so dass das möglichst ganz viele Leute mitbekommen. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr abonniert habt, dann hören wir uns ganz bald wieder. Und da freue ich mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.